Das ist der Zukunftshelden Podcast. Für alle, die ihre berufliche Gegenwart und Zukunft selber gestalten wollen. Du hörst die Stimme von mir. Mein Name ist Ben. Willkommen zu einer neuen Folge vom Zukunftshelden Podcast. Heute mit einer Aufnahme aus dem Coworking Space Effinger zu Bern. Mein Gast ist der Marco und er bezeichnet sich selber als Co-Learner und gemeinsamständig. Was jetzt das genau ist und mehr über den Ort, wo wir heute sind, das hörst du in dieser Folge. Herzlich willkommen Marco und schön nimmst du dir Zeit.
Ja, hallo Ben. Merci vielmals.
Bevor wir aber da abtauchen in alles, was du machst, fangen wir ganz am Anfang an. Und zwar, weißt du noch, was du als Kind hast werden?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe wahrscheinlich ganz viele Sachen werden. Ich habe eine Tendenz gehabt, dass ich mich selber überschätze und das Gefühl hatte, ich könnte eigentlich alles werden, was ich will. Und so Fußballstar in gewissen Phasen, wo viele ja wollen werden. Ich habe Musiker werden, ich habe Geige gespielt. Und dann habe ich gedacht, ich könnte ja Profimusiker werden. Bis dann, ich hatte so einen sehr guten Geigenlehrer gehabt und hat nachher mal gesagt, du Marco, jetzt so, was du so in siebten Klasse warst, habe ich mal gefragt, ja, wie wäre es mit Musik und Konzi und so. Und er hat gesagt, schau, du hast so viel Talent, willst du nicht etwas aus denen machen? Und so ein bisschen der Hinweis, ja, Musik ist es auch nicht. Und dann so sind ein paar Sachen weggebrochen und dann bin ich ein paar Sachen geschnuppert. Mein Götti, der ist Elektroniker, da bin ich Elektroniker geschnuppert. Und irgendwie ist halt so, wenn es dann irgendwo längt für die Gimmer, dann fällt wie die Frage weg. Und dann macht man das einfach mal. Und dann bin ich irgendwie im Gimmer gelandet.
Also kein Profimusiker und auch kein Profifußballer.
Nein.
Und einfach auf einmal der Gimmer, dass man etwas hat gemacht.
Ja, ich habe das schon auch natürlich wollen. Ich habe nicht etwas spezifisch anderes wollen. Und denkt, ich lerne gerne. Also das, bis heute lerne ich gerne. Darum ist ja das Stichwort, hast du ja vorher gesagt, Co-Learner. Also ich verstehe mich so als lebenslanger Lerner. Ich lerne bis heute gerne. Und dann dachte ich, ja, das passt schon. Machen wir doch mal. Und ich habe dort eben ganz viel Interesse gehabt. Dann muss man ja noch Richtige wählen. Und dann hätte ich auch am liebsten ganz Verschiedenes gemacht.
Was hast du denn für eine Richtung gewählt konkret?
Wir sind dann so einen Schnuppertag gegangen, so ein paar Schulkollegen und ich. Und im Gimmer Lehrbematisch in Bern, Könitz. Und dann sind wir verschiedene Schwerpunktfächer sogar besuchen. Und im einen hat es mich dann gepackt und Schulfreunde von mir auch. Haben wir gesehen, da in der Wirtschaft hat es so ein Projekt gegeben, wo man hat selber sein Mini-Unternehmen können machen konnte. Und Wirtschaft ist bis dann nicht auf dem Plan gestanden, oder in der Schule hat man das ja noch nicht so, bis zur 9. Klasse. Und ich dachte, ja, das ja, wäre doch noch etwas. Und dann bin ich so in Wirtschaft und Recht gegangen.
Und ist es dann mit Wirtschaft weitergegangen? Also hat dir das so gefallen?
Ja, das ist dann, hat sich nachher weitergezogen. Also, ich habe immer gerne eben so verschiedene Sachen gehabt und am liebsten Philosophie wollte studieren und alle möglichen, eben Wirtschaft und diese Sachen. Und dann habe ich gemerkt, und Informatik hat mich sehr interessiert und dann habe ich ein bisschen geschaut, wo könnte es etwas Kombiniertes geben und dann bin ich auf das Wirtschaftsinformatik gekommen und das hat es in dieser Kombination dann in Zürich gegeben. Es hat jetzt nicht überall an der Uni hat so die Kombination gehabt, die ich dann gesucht habe. Und dann bin ich eigentlich in Zürich gelandet, habe dann Wirtschaftsinformatik dort studiert. Und dann das war ein super Studium gewesen, weil ich konnte beides kombinieren. So ein bisschen die Informatikthemen und Wirtschaft. Und weil es noch nicht Bologna war und noch keine Bachelor-Master-Geschichte, ist man dazu mal noch ein bisschen freier gewesen, konnte das Menü selber zusammenstellen. Und dann habe ich ganz viel geschwänzt, wie ich eigentlich durch meine Schulzeit immer habe gemacht. Ganz viel, also bin ich nicht hergegangen, aber die Sachen, die mich interessiert haben, bin ich gegangen. Ja.
Also du hast gesagt, dir hat Lehren immer Freude gemacht und gleichzeitig hast du aber auch viel geschwänzt.
Ja, ich wollte meistens nicht das lernen, gerade wo mir die Lehrer haben serviert. Und ich bin nicht gern so, ich hocke nicht gerne in der Reihe und höre irgendwo einfach zu. Ich mache lieber andere Sachen. Und im Gymnasium ist es wirklich recht schwierig geworden, weil ich einfach, ich habe so viel Interesse gehabt, ich habe so viel wollen lesen und es hat mich ganz viel interessiert, aber nicht da so. Genau dann ist jetzt ein Deutsch auf dem Plan gestanden und genau zu dem Moment habe ich müssen Deutsch machen und mit dem Deutschlehrer und es hat einfach nie ganz reingepasst. Und dann habe ich das Absenzreglement auswendig gelernt und geschaut, wie kann ich das Maximum schwänzen, ohne in ein Problem zu kommen. Und das habe ich wirklich bis zum Limit ausgereizt und dann habe ich manchmal ganze Wochen gefehlt oder viel am Morgen habe ich abends Münzen geworfen, ob ich aufstehen oder nicht. Und dann, meine Mutter hat mich dann manchmal schnell in die Schule geschickt und dann, weil sie gefunden hat, kannst du ja nicht einfach immer daheim bleiben. Und dann bin ich abends mit dem Postauto da über den Längenberg und einfach dann beim Gymnasium vorbeigefahren und in Bern in die Unibibliothek Philosophiebücher lesen. Also ich hatte einen Hunger nach Wissen und Lernen, aber einfach ja, nicht das, was in der Schule passiert ist.
Also ich habe so einen, wo die Schule eigentlich anscheisst, könnte man sagen, bis zu einem gewissen Grad, kann gleich auch Freude haben am Lernen.
Ja. Ja, und das manchmal frage ich mich im Nachhinein, was wäre passiert, wenn man mich dann hätte lassen. Also wenn man in welche Richtung hätte ich mich dann entwickelt, wenn ich mehr hätte können wählen, wenn ich vielleicht in dieser Zeit intensiver hätte noch in die Philosophie eintauchen können. Wahrscheinlich wäre ich dann relativ gleich auch wieder auftaucht und hätte dann wieder vielleicht gleich Wirtschaftsinformatik gemacht. Und ich glaube, ich habe einfach Glück gehabt. Also ich habe nicht einen Schaden davon getragen von dieser Zeit, weil ich einfach mich immer konnte durchschlängeln und gleich noch genug gute Noten hatte. Und dann, das ist, glaube ich, einfach Glück gekommen. Und dann kommt man irgendwie durch. Ich habe quasi im Schulsystem das geliefert, was ich haben und habe gleich noch genug nebendran können, mich irgendwie entfalten.
Ist das auch so gewesen, dass du gar nie in dem Sinne Zweifel gehabt oder denkst, jetzt breche ich das ab? Du hast das einfach gewusst, dass du das durchziehst, obwohl es dir nicht so Spass hat gemacht auf einem Weg?
Ja, es ist mir in dem Sinne relativ ring gefallen und dann dort habe ich mir jetzt nicht überlegt, das abzubrechen, weil es ja, irgendwie mit 16 habe ich mir jetzt nicht die Frage gestellt oder ist jetzt für mich nicht eine Option gewesen, zum Aufhören. Man hat ja dann noch nicht gewusst, was sonst, oder? Dann zieht man das irgendwie durch und in der Uni war es dann gäbiger gewesen, weil dort ist quasi zu fehlen nicht das Problem gewesen. Dann habe ich einfach ich weiß nicht, vielleicht habe ich etwa ein Drittel bis zur Hälfte nicht besucht von den Vorlesungen und mir das einfach mit Lesen angeeignet und dort ist es nicht, habe ich nicht viel Präsenzpflicht gehabt, dann ist das gegangen. Also habe ich nicht so viel müssen mit der Absenz rumjonglieren. Also aber man kann irgendwie so durchkommen. Aber ich frage mich gleich, was wäre gewesen, wenn jemand auch in der Uni-Zeit, wenn jemand dort wäre gewesen und hat gesagt, hey, ja, probier es doch von einem anderen Weg.
Hast du mal Antworten darauf gefunden oder mögliche Antworten?
Ja, ich habe mir auch schon die Frage gestellt, was würde ich machen, wenn ich jetzt, also ich bin dann um die 20 rum in Zürich gewesen, wenn ich mir selber wäre begegnet jetzt mit 20, mit 40, wenn ich das wüsste, wahrscheinlich hat ja dann ganz viel auch noch, hat dann irgendwie auch noch Zeit oder so. Während dem Studium, wenn ich sonst Verpflichtungen einfach, man muss echt zu sich schauen und zu den eigenen Noten und so, aber sonst nicht für so viel Verantwortung und ja, viel Kapazität gehabt für irgendwie lustige Ideen auszudenken in der WG und irgendwelche Projekte und Hobbys nebendran. Und wenn mir dort jemand hat gesagt, vielleicht, hey, man kann im Fall ganz einfach unternehmerisch anfangen, tätig werden. Man kann irgendeine Idee starten und das mal probieren. Und man muss nicht zuerst einen 100-seitigen Businessplan schreiben. Ich glaube, dann hätte ich wahrscheinlich in dieser Studiumszeit vielleicht 2, 3, 4 kleine Unternehmen gestartet. mit Kollegen und Sachen ausprobiert. Aber dann bin ich so in einen Kurs gegangen, eben so Business-Geschichten. Und dann eben, das hat man gerade abgelöst, weil dann hat man einen riesen Businessplan müssen und das war so kompliziert gewesen. Und dann habe ich gedacht, nein, das ist nichts für mich, oder? Und dann, ja, macht man mal das Akademische ein bisschen weiter, oder? Bis ich es dann eben irgendwann, vielleicht nach 30 Jahren entdeckt habe, ah, ich könnte ja wirklich selber etwas starten.
Genau, du hast gesagt, du hast dann noch ein bisschen weitergemacht. Hast du dann anschliessend noch weiter studiert oder angefangen zu arbeiten nach dem ersten Studium?
Ja, ich bin dann ein Zeit in die Softwareentwicklung gegangen, habe dort ein bisschen programmiert und dann geht es relativ gleich Richtung Projektleitung. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich so ein bisschen rumschaue, die Projektleiter um mich herum in der Softwareentwicklung, mir hat es gedacht, die sehen nicht so wahnsinnig glücklich aus. Die sind einfach sehr viel am Arbeiten. Und ja, und dann habe ich gedacht, nein, das will ich irgendwie nicht. Habe dann ein bisschen reduziert auf Teilzeit und nebendran Sachen gemacht. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, ah, Lehrer könnte noch eine Option sein. Weil dort habe ich gemerkt, da kann man gut Teilzeit arbeiten und man macht gleich, das Gleiche wie die anderen auch. Weil in der Informatik, wenn man Teilzeit ist, dann kommt man wie auch karrieremässig nicht so vorwärts. Und jetzt als Lehrer, ja, spielt es keine Rolle. Da kann man gar nicht so weit vorwärts gehen, oder? Dann ist man einfach, dann ist man auch Lehrer. Und dann habe ich noch Gymnasiallehrer und Berufsschullehrer Ausbildung gemacht.
Also irgendwie klingt das so nach einem rationalen Entscheid von einem, der ja früher nicht, zwar gerne hat gelernt, aber nicht gerne in die Schule ist. Also dann bist du dann Gymnasial- und Berufsschullehrer studieren nochmal und machst jetzt so Schule oder gehst jetzt so Schule, wie du das eben auch nicht hast gerne gehabt. Jetzt bist du auch in diesem System gelandet.
Ja, das habe ich dann auch erst nachher gemerkt. Also ich weiss schon, dass ich dann es ist jetzt so einen Moment gegeben, in Zürich im Tram, wo ich so eine Übungslektion bin und dann, oder wo ich am Abschließen war für das Gymnasiallehrerstudium. Da habe ich gemerkt, ja Mist, jetzt bin ich Lehrer geworden, aber es gefällt mir gar nicht. Das ist ja gar nicht das, was ich... Oder ja, es fühlt sich jetzt doch nicht so an, wie ich wollte. Und dann bin ich auch tatsächlich mal noch Lektionen gegeben in dem Gymnasium, wo ich selber besucht habe. Und gemerkt, ja stimmt, es ist... Ich will eigentlich gar nicht so. Und gleich ist dann das System so stark, dass man nicht so einfach kann sagen, jetzt wirft man alles über den Haufen. Und das hat auch dazu geführt, dass ich nie Vollzeit als Lehrer geschafft habe und immer weniger Teilzeit und dann nebendran nachher mehr aufgeblüht bin mit selbstständigen Projekten. Und ja, also das, in das ganze Gefüge hinein habe ich nie wirklich reingepasst. Aber ich habe mich ein bisschen dort drin bewegt, immer ein bisschen durchgeschlängelt und ja, aber wirklich voll aufgeblüht in dieser Schule, wie sie ist, bin ich nicht.
Klingt ja auch so nach einem Beobachter oder du hast das Schulsystem, dadurch, dass du dich vielleicht hast können durchschlängeln oder die Weg finden, vielleicht auch können beobachten aus einer anderen Perspektive. Könntest du das sagen oder hast du Ideen, wie die Schule sollte, könnte oder müsste anders sein, dass sie besser wäre?
Ja, es ist immer riskant zu sagen, wie es genau müsste sein. Ich glaube, ich kann schon sagen, ich kenne recht viele Varianten, wie es nicht sollte sein oder es nicht könnte sein. Und dann probieren wir auch da, jetzt, du hast es ein bisschen angetönt, mit dem F-Finger da, mit neuen Formen vom Zusammenarbeiten und auch neue Formen vom Lernen so ein bisschen auf den Weg zu gehen und auszuprobieren, auch mit Experimenten und immer wieder Misserfolgen und wieder neu probieren und sind wir wie ein bisschen auf dem Weg zu neuen Formen. Und ich könnte schon sagen, wir sind auf ein paar Sachen auf der Spur und ich könnte auch sagen, wie es im Kleinen könnte funktionieren, aber ein Punkt, wo ich könnte sagen, so müsste jetzt die Schule für das nächste Jahrhundert funktionieren, also flächendeckend. Ich glaube, das kann im Moment noch niemand. Ich glaube, dort sind alle so ein bisschen im Herentasten. Was viele jetzt spüren, ist, so wie die Schule heute ist und wie sie eben die letzten 150 Jahre war, so wird es auch nicht mehr so lange weitergehen. Aber wie das Neue genau, da kann man so ein paar Sachen erahnen und da sind wir ein paar Sachen am Knabbern, aber so ein flächendeckendes Konzept habe ich nicht. Das wär auch, würde auch niemandem trauen, der mit zu einem kommt.
Also langsam so ein Dranherentast ausprobieren. Jetzt haben wir Co-Learning gesagt und F-Finger ist auch schon gefallen, jetzt mehrfach. Und jetzt lohnt es sich, glaube ich, für die, die zulassen, auch mal da drin abzutauchen. Weil du hast zuerst, würde ich mal sagen, versucht, einem linearen Karriere- und Bildungsweg zu folgen. Und irgendwann ist dort, vielleicht kann man nicht sagen Bruch, und vielleicht kann man es sagen, aber irgendwo ist so eine Art Bruch jetzt aus meiner Perspektive. Und du hast zusammen mit anderen die Idee gehabt, den F-Finger zu gründen oder einfach gegründet. Das kannst du jetzt vielleicht mal sagen, wie das hat stattgefunden oder wie, dann hat man das, heute kennt man das, aber dann hat man das auch noch nicht in dieser Form kennt und was es ist oder was die Idee von dem ist.
Ja, ja, das war vor gut 7 Jahren gewesen, vielleicht 7, 8 Jahre, wo wir in Bern, es ist nicht etwas, was wir erfunden oder so, es hat es dann auch schon gegeben, das Konzept von Coworking, aber wir haben gemerkt, man möchte etwas, wo man unternehmerisch aktiv sein kann, aber nicht allein. Und du hast auch das Stichwort gesagt, gemeinsamständig. Das ist ein bisschen angelehnt an eine das Wort ist von einer Firma aus Deutschland. Dark Horse heisst die, wo wir das Wort entlehnt haben, ja, mit gemeinsamständig anstatt nur selbstständig. Und das ist so wie etwas, dass man, ja, man möchte wie nicht so konventionell wie sonst in der Hierarchie von einer Firma irgendwo sein. Wir wollen das Selbstständige, aber nur ständig selbst, also nur immer allein, ist der eben auch nicht so toll. Und dann passt, denke ich, das Ganze, das Coworking sehr gut rein, dass man miteinander Räumlichkeiten hat und Orte, wo man hergehen kann und unternehmerisch aktiv sein. Und man kann aber auch angestellt sein und von dort aus arbeiten. Aber es kommen einfach ganz viele Leute zusammen, die an etwas dran sind. Und dann gibt es Austausch und man trifft sich bei Pause, beim Mittag. Und dann aus dem heraus entsteht ein Projekt, das man auch miteinander macht, wo auch sehr spannend sind, weil es einfach die verschiedenen Branchen mischt. Wenn man anderen Arbeitsorten schaut, das ist, bin ich auch gewesen, oder so in Softwareentwicklung, ist typischerweise man irgendwie ganz viele Softwareentwickler und vielleicht 2 aus dem HR. Und sonst gibt es eigentlich niemanden von den Berufen. Es ist einfach so, die Abteilung macht eigentlich nur das. Und im Coworking mischt sich alles miteinander. Und das haben wir dann versucht aufzubauen. Und die beteiligt waren in diesen Anfängen, wir haben alle unsere eigenen selbstständigen Projekte gehabt. Und eigentlich niemand hat unbedingt einen Coworking-Space als Geschäftsmodell betreiben. Und dann sind wir darauf gekommen, dass wir könnten ja eigentlich das miteinander einfach betreiben und alle ein Stück ehrenamtliche Arbeit investieren, dass wir für unsere Firmen einen Platz haben, aber auch für andere, die kommen wollen. Und dann haben wir es noch kombiniert mit einer Kaffeebar, mit Leuten, die mehr Kaffeebar auch wichtig war, und gesagt, es braucht auch einen Ort, wo man gemütlich als Kaffee nehmen kann. Und dann, das hätte man sich dann noch nicht so vorstellen, das hätte es vielleicht noch nicht gegeben, also einfach vielleicht in Europa 2, 3 Orten, aber in der Schweiz noch nicht, dass man Gastronomie und Coworking kombiniert. Und jetzt haben wir gemerkt, das passt super zusammen. Also dann ist es ein schwierig, sich vorzustellen, aber es hat sich sehr bewährt. Ja, und dann sind wir da mit dem Coworking unterwegs und die Community aufbauen. Und jetzt sind wir seit 5,5 Jahren da an der Effingerstrasse und das läuft recht gut, ja.
Was muss man sich da vorstellen? Was kommen da so für Leute oder für Berufsgruppen zusammen?
Ja, das ist extrem breit. Eigentlich breiter, als wir erwartet hätten. Man hat so die typischen, die einem in den Sinn kommen, Grafiker und Programmierer und Interaction Designer und auch so die, wo man weiss, die können mit dem Laptop arbeiten. Und dann irgendwann haben wir gemerkt, ja, das passt eigentlich für fast alle. Also fast alle Berufe haben mindestens 1-2 Tage pro Woche, wo man irgendwie mit einem Laptop arbeitet. Und dann haben wir auch von Anfang an wollen, dass Berufe da sind, die nicht digital arbeiten, und haben für das so ein Atelier und eine Werkstatt eingerichtet, Das heisst, sie sind von Anfang an auch Schreiner und Zimmermann und Künstler, Upcycling, Designer und alles so Leute dabei gewesen. Und also bis zu Psychiatriepflegerin und alles Mögliche. Also es gibt fast keinen Beruf, der nicht da ist oder der nicht mal irgendwo da ist.
Und jetzt, du hast es vorhin angetönt, es sind nicht nur eben Berufsleute da, sondern wenn man hier kommt und arbeiten kann, kann es sein, dass einem auch Schüler begegnen.
Mhm. Ja, das ist eigentlich so entstanden, dass man in diesen Pausen hockt man zusammen, eben hat man die Vielfalt von Berufen und eine schöne Umgebung, oder, von wie sie eingerichtet ist. Und man hat ein gutes Kaffee, es ist ein gemütlicher Ort. Und dann haben wir gemerkt, ja, wo sind eigentlich die anderen Generationen? Also wo sind eigentlich die Jugendlichen? Es hat viele so junge Familien, da hat es so ein paar kleine Kinder, oder, bevor sie in der Schule sind. Und dann haben wir gemerkt, ja, dann fehlen die einfach. Dann kommen sie in den Kindergarten und zack, weg. Oder? Und dann sieht man sie irgendwie 15 Jahre nicht mehr und dann kommen sie mit 25 wieder. Oder? Und das haben wir einfach auch schade gefunden von beiden Seiten. Einerseits ist das mega bereichernd, die jungen Menschen irgendwo um sich zu haben. Und es ist auch für sie natürlich bereichernd, in so einer Umgebung zu sein. Und dann haben wir gesagt, ja, warum tun wir die nicht versuchen zu integrieren? Weil dann kommen sie auch mal aus diesen Schulzimmern raus und sehen vielleicht, was da für eine Vielfalt drin ist von Berufen. Weil, ja, sonst ist Berufswahl natürlich auch schwierig. Wenn man einfach im Schulzimmer rumschaut, dann sieht man einfach einen Lehrer. Aber alle anderen Berufe sieht man nicht.
Genau, es ist irgendwo so eine isolierte Welt, oder? Ich würde sagen, künstlich geschaffene Welt, wo man auch schauen, wie die Berufswelt ist. Aber etwas, was dir auch gefällt, oder? So wie ich es vorher verstanden habe, weil du hast gesagt, hätte ich gewusst, dass ich einfacher könnte, das Unternehmen gründen, hätte ich es auch dann schon gemacht.
Ja, und das ist ja das Problem. Das können Lehrpersonen eigentlich nicht vermitteln. Also, wenn eine Unternehmerin oder ein Entrepreneur oder so Jugendliche sieht, wo ein Potenzial haben oder auch Kapazität, um noch etwas zu machen oder ein Projekt zu starten oder eine Leidenschaft haben für etwas, die tun von Natur aus, die nachher einem ermutigen und sagen, hey, schau, ich habe das auch mal gehabt und dann habe ich das und das gemacht und dann ist etwas daraus geworden. Aber Lehrpersonen, die können nur erzählen, dass es Leute gibt, die das mal gemacht haben. Aber ihre Aufgabe ist eine andere. Sie sind da, für die Kinder zu hüten und zu betreuen und etwas vielleicht weiterzugeben. Aber nicht, sie sind nicht aktiv unternehmerisch, zum Beispiel. Und dann, ja, ist das halt, man kann es nicht abschauen, einer Lehrperson. Wie macht man so etwas? Wenn man Glück hat, hat man Eltern, wo man vielleicht sieht, oder einen Onkel oder eine Götti oder so. In der Schule ist es, ja, geht nicht. Und eigentlich braucht, also ich finde das afrikanische Sprichwort eben so spannend, das ist ja bekannt, es braucht ein ganzes Dorf, für den Kind zu helfen, erwachsen zu werden oder Kinder zu erziehen. Und dort, ich finde das einfach spannend, dass das wie bereichernd das ist, wenn Kinder und Jugendliche ganz viel Erwachsene können sehen und beobachten beim Arbeiten. Und das haben wir einfach in unserer Gesellschaft ausradiert. Also dort haben wir einfach die Teilung drin, dass die Kinder und die Jugendlichen sind an einem speziellen Ort, wo eben Schule ist. Und dort hat es sonst niemand, der arbeitet, außer die Lehrpersonen. Und auf der anderen Seite sind die Erwachsenen, die am Arbeiten sind. Und wenn man nachher King fragt, ja, was machen deine Eltern und so, die wissen es meistens gar nicht. Also sie wissen, sie können sagen, ja, sie machen irgendetwas so Soziales. Aber sie wissen weder, was das Wort bedeutet, noch wie sich die Arbeit anfühlt. Sie wissen einfach, jetzt kommt die Mami gestresst, hey, wahrscheinlich war es ein schwieriger Tag gewesen, aber was genau passiert ist, keine Ahnung. Oder? Und das ist einfach, finde ich, schade, weil es halt einfach so eine Trennung gibt und ich finde es schöner, wenn das zusammen ist.
Etwas, was du jetzt hier kannst erleben kannst. Du hast schon gesagt, experimentieren. Oder das ist etwas, was ihr macht, ausprobieren und schauen, was funktioniert und was nicht. Und wie funktioniert jetzt das bis jetzt so?
Ja, also wir haben mal versucht zu sagen, ja gut, das reden viele von lebenslangem Lernen. Das, wenn man einmal überlegt, das heisst ja, man kann ja nicht den Kindern sagen, hey, passet auf, man muss das Leben lang lernen, sondern das Leben lang heisst ja wirklich das Leben lang, das heisst, ich müsste ja auch noch lernen. Und dann muss man zuerst einmal bei sich anfangen und überlegen, ja, wie lerne ich denn eigentlich noch? Und ist das irgendwo, hat das so eine Struktur und ist das so sichtbar für andere, dass ich da etwas, dass ich mir etwas aneigne und gebe das vielleicht sogar weiter? Und dann haben wir gesehen, wir machen da ein Co-Learning daraus, wo es nicht spezifisch jetzt nur um Jugendliche geht, sondern um alle von uns. Also alle, die da Lust haben, in so ein Lernabenteuer zu gehen und begleitend zu dem, was man sonst macht, lernen, dann kann man Co-Learner werden. Und dann haben wir auch Jugendliche dabei. Wir haben eben geschaut, wie kann man das lösen mit dem Lehrplan und der obligatorischen Schulzeit und so. Und dann haben wir jetzt das Modell mit Homeschooling, dass ein paar Jugendliche im Homeschooling sind, also die Eltern schauen, dass der Lehrplan eingehalten wird. Und 2 bis 4 Vormittage kommen die Jugendlichen in die Coworking Space und haben da ihre Lernprojekte. Und die arbeiten da, genau, das sieht man von außen nicht, wer das jetzt am Lernen ist oder im Coworken am Arbeiten, das sieht ähnlich aus. Sie sehen natürlich jünger aus, aber sie sind einfach da am Arbeiten. Und manchmal gibt es Projekte, die man zusammen macht und manchmal allein. Und dann reflektieren sie darüber. Und das meistens in einem Blog festhalten und sichtbar machen, was sie jetzt gelernt haben. Und in den Pausen gibt es dann den Austausch, wo sie dann viele Fragen auch mit Erwachsenen da können besprechen und in ganz viele Berufsfelder hineinsehen.
Wie sieht eure Rolle aus in so einem Fall? Also du hast gesagt, man redet mit oder schaut gewisse Sachen, aber es ist die Rolle der Erwachsenen oder sind sie nur selber im Lehren?
Ja, wir haben einfach, dass es möglichst schlank ist, haben wir gesagt, wir fangen mal ab der 7. Klasse an, dass wir nicht so einen Nachbetreuungsaufwand haben, dass wir müssen schauen, dass nicht 1 zu 1 immer jemand da ist. Also eine gewisse Selbstständigkeit ist eine Voraussetzung, aber dann geben wir auch ein bisschen Struktur, aber relativ wenig. Also wir machen einige Woche ein Mentoring vor einer halben Stunde, etwa, wo man 1 zu 1 mit den Jugendlichen zusammensitzt und schaut, was ist jetzt gelaufen, was hast du im Moment noch vor, wie machst du das, was du gelernt hast, sichtbar, wie gehst du es auch wieder weiter. Und dann, also jeder, der da ist, hat auch wieder die Verantwortung, das, was er lernt, weiterzugeben. Und dann schauen wir, dass sie so klein wie möglich selber zu Mentoren werden und wieder Jüngere können bementoren. Und das Gleiche machen wir selber auch als Erwachsene. Wir haben ja unsere Mentoren und treffen uns wöchentlich. Und wir müssen genau das Gleiche machen wie sie auch. Und dann können sie an uns dann auch einfach abschauen, wie machen wir das. Wie lernen wir als Erwachsene und dann uns quasi im Lernen auch nachmachen und kopieren. Also relativ wenig Struktur, aber es braucht eine gewisse Voraussetzung, aber wir können auch die das möchten oder das brauchen, kann man auch mehr Struktur aufbauen. Wir versuchen sich im Moment recht schlank zu halten.
Jetzt haben wir über Coworking geredet, wir über Co-Learning geredet, das klingt alles mega spannend und gut. Aber wenn wir jetzt mal so drüber schweben, kann ich mir vorstellen, gibt es auch schwierige Sachen oder nicht so coole?
Ja, ganz viel. und das ist auch ein Teil vom Konzept. Also Lernen funktioniert fast am besten, wenn etwas mal nicht funktioniert. Weil es ist ja so, wenn man schon weiss, wie es geht und nachher etwas macht, dann lernt man ja nichts dabei, oder? Man ist einfach das eingetroffen, was man erwartet hat. Und dann das würde ich sagen, die Hirnforscher, dann ist es einfach so, wie es ist. Schon die Bahn, die schon angelegt ist im Hirn, die, die besteht weiterhin oder wird ein bisschen verfestigt. Aber wenn es Überraschungen gibt und Sachen, die man nicht gedacht hat oder in ein Gebiet geht, sich reinwagt, wo man nicht weiss, was passiert, dann passiert ganz viel Lernen. Und so haben wir das auch eigentlich eingebaut. Das ist jetzt halt eine sehr positive Antwort auf das Scheitern. Das Scheitern eigentlich gar nicht. Das Scheitern ist für, jetzt im Sinn vom Co-Learning, kann man ganz viel schief machen und dabei lernen, wie man es dann, wenn man vielleicht in einem echten Projekt ist, dann vielleicht sollte man vielleicht nicht machen. Und das ist eigentlich wäre auch meine Vorstellung von Erwachsenwerden. Ist eigentlich, dass man als Kind und Jugendlichen einen viel grösseren Raum hat, zum Fehler machen. Und ganz viele Fehler auch sollte machen, wo man dann vielleicht später gescheiter nicht mehr macht, wo es dann ein bisschen mehr wehtut, weil man vielleicht, oder schon nur von der Körpergrösse, wenn man umgeht und man ist 1,85, dann tut es eigentlich schon mehr weh, als wenn man ein bisschen kleiner ist. Und auch die Verantwortung ist grösser. Und dann sollte man gewisse Fehler dann wirklich eher nicht mehr machen. Aber man sollte sie vorher vielleicht können ausprobieren. Und das ist vielleicht das Schwierige, was ich sehe, ist halt im Moment, dass die Struktur jetzt von der Bildung so ist, dass man eigentlich keine Fehler darf machen. Also das System jetzt von der Schule ist so, dass wenn man Fehler macht, dann hat es meistens einen roten Strich und das ist falsch. Oder? Und das gibt immer das Signal, okay, du musst um jeden Preis ab der ersten Klasse Fehler vermeiden. Und das ist eigentlich nicht die Art, wie man könnte lernen. Man sollte eben dort ganz viel Spielraum haben, um Sachen auch falsch machen und immer ein bisschen scheitern und nachher mit der Zeit immer besser werden in dem und immer weniger Fehler machen. Wir haben das auch gemacht im Co-Learning. Also wir haben gesagt, wir starten so gleich wie möglich. Das ist auch ein bisschen die Kultur, die wir haben vom Co-Working her, dass man, wenn man eine Idee hat, dass man nicht zu lange wartet, sondern mal startet. Also wir haben nicht jahrelang Konzept geschrieben, sondern vielleicht ein halbes Jahr Vorlaufzeit gehabt und nachher haben wir losgelegt, haben wir mit 7 Jugendlichen sind wir da gestartet und etwa 10 Erwachsene. Und dann haben wir einfach das, was wir im ersten Jahr gemacht haben, hat eigentlich nicht funktioniert oder nicht gut oder vieles nicht gut und viele Sachen hat auch funktioniert. Aber dann haben wir zum Glück, weil es klein war und wir noch nicht extrem viel investiert haben von Konzept und Geld, haben wir auch den Mut gehabt, um auch wieder radikal wechseln und zu sagen, ja, so machen wir es nicht mehr. Also zum Beispiel haben wir uns immer in einem Zimmer getroffen, am Morgen früh mit den Jugendlichen und Erwachsenen zusammen. Und dann sind wir so in eine Groove hineingekommen, wie man es im Schulzimmer kennt, dass alle warten, bis der Erwachsene sagt, wie es läuft. Oder? Und das ist genau das, was wir nicht wollen. Wir wollten nicht vorgeben und sagen, so, jetzt heute machen wir das. Sondern wir wollen, dass das von jedem selber kommt. Und durch das Muster, dass wir uns einen Ort getroffen haben, wo es ein Zimmer ist, das ist der Ort, dann ist schon wieder das Bild vom Schulzimmer, das ist schon bei uns so drin, kommt schon wieder rein und dann hat man wieder die Rollen. Und dann haben wir gesagt, Corona hat auch noch ein bisschen geholfen, dass man ein bisschen mutiger auch noch Sachen wechselt. Wir haben gesagt, jetzt lösen wir das auf, jetzt machen wir nicht mehr den Treffpunkt am Morgen und jetzt kommen die Co-Learner dann, wenn sie kommen, also sie schreiben sich ein und kommen. Und nachher hocken sie einfach mal an ihren Platz und dann geht man mal vorbei und fragt, du, wo bist du dran und brauchst noch etwas von uns und so. Und trifft sich dann in der Pause und dann schaut man, dass der Austausch sonst läuft, aber nicht, dass es am Anfang so der Treffpunkt gibt. Das ist jetzt ein Beispiel. Aber eigentlich ständig, also ich habe das Thema von Scheitern eben noch gern. Also eigentlich muss man ständig eigentlich immer wieder ein bisschen daneben liegen und dann auch zeigen, wo liegt man daneben, sodass alle ringsherum auch ein bisschen lernen davon. Ja.
Die Schule ist ja, so wie du hast gesagt, es ist Struktur, es gibt viel Struktur. Hier versucht man es jetzt so mit wenig zu machen oder aus dem rauszukommen. Jetzt sind das Jugendliche oder junge Erwachsene und funktioniert das gut? Also die arbeiten dann wirklich auch selber und verlässlich?
Ja, sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben halt jetzt hier auch nur einen Ausschnitt, oder? Das ist, der passiert hier bei ihnen daheim. wo die Eltern sicher meistens noch ein bisschen mehr Struktur geben, als wir ziehen. Hier ist es einfach sehr bewusst, auch recht wenig Struktur, dass sie auch relativ lang mal an einem Projekt dran sein. Und vielleicht auch merken, oh, ich komme nicht vorwärts. Jetzt habe ich 2 Monate vielleicht auch in eine Richtung gearbeitet, wo nicht sinnvoll ist oder wo vielleicht zu langsam ist oder zu mühsam. Und dann das wieder mit ihnen reflektieren und schauen, ja, wie könnte man es jetzt anders machen. Also es ist schwierig, noch zu sagen, funktioniert es, weil eigentlich müsste man dann die Frage vielleicht in 20 Jahren stellen, ist das Leben gelungen? Und das kann man auch, das ist noch, ich finde, so wie wir es auch gewohnt sind zum Messen, ist ja meistens die Noten. Und dann kann man sagen, ja, okay, sehr gute Noten, es funktioniert. Ob dann das Leben verhebt, wenn man gute Noten hat, ist eine andere Frage. Und wir geben da nicht irgendwie Noten, aber wir sehen einfach, es entstehen mega coole Projekte. Also jemand hat ein Buch geschrieben, sie alle erschrocken, als er dann daher kam mit irgendwie 350 A4 Seiten auf dem PC geschrieben. Und hat dann gesagt, ja, sie lässt es durch und tut es korrigieren. Und dann hat sie wahrscheinlich gedacht, ja, das gäbe dann vielleicht so 20 Seiten. Und dann mit 350 ist jetzt eine größere Aufgabe geworden. Und weil jetzt die Erwachsenen so lange haben, um das ein bisschen durchlesen und Feedback zu geben, hat er in der Zwischenzeit halt mit dem Band 2 angefangen. Und jetzt ist der Plan ist irgendwie im Frühling oder so schon fast den Band 2 rauszubringen. Und dann jemand macht ein Filmprojekt, wo sogar die Filmprofis, die wir hier im Haus haben gestaunet, ja, krass, was der jetzt hat hergebracht mit 13. Also da könnte man jetzt noch 3 Jahre warten und dann kommt der einfach die Lehre, oder? Oder wir, eigentlich kann man auch sagen, ja, der könnte jetzt eigentlich auch schon jetzt wochenplatzmässig einfach aktiv werden in gewissen Jobs oder kleinen Aufgaben. Und so entwickeln sich die Projekte und dann tun die sich auch gegenseitig inspirieren und Sachen wieder von anderen nachmachen. Und das reicht eigentlich ein bisschen als Struktur im Moment, ja.
Was müsste passieren, oder was hast du gewusst? Ist ja das so in einem relativ kleinen Rahmen oder Raum, klingt ja aber auch spannend, eben was ich sage mal, das wirkliche Lehren anbelangt. Was müsste da passieren, dass sich das würde verbreiten?
Ja, wir probieren heute ja irgendwie für die neuen Kompetenzen, das ist überall, oder Kreativität und Kollaboration und Kommunikation und kritisches Denken, die klassischen 4K und so. Man weiss, so die Arbeitswelt sagt, ja, es braucht das, oder? Und Zukunft und so. Wir müssen da ein bisschen schauen. Du hast ja Zukunftshelden, oder? Was braucht es für Leute, die mit dieser Welt in die Zukunft Schlag kommen? Und da weiss man, dass das System, das wir haben, das aus dem letzten oder vorletzten Jahrhundert stammt, wirklich nicht passt. Und dann versucht man, das reinzubringen. Ist aber, ich glaube, das wird scheitern, weil für das geht, müssen wir die Komplexität und die Inspiration von der Welt in der Schule abbilden. Und das geht in einer Zeit, wo es recht überschaubare Formen gibt, also so Fabrikmodelle, dann weiss man, okay, dass eine Fabrik funktioniert so, 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 diese Schritte muss man ausführen als Mitarbeiter und dann kommt es gut. Dann kann man das in der Schule nachspielen. Man macht ja das auch so mit der Schulglocke und so, und dann läutet es wieder in die Fabrik und dann gehen alle rein und dann gehen wieder alle raus und dann spielt man das Spiel durch und dann alle wissen, wenn sie rauskommen, ah, so verhalten man sich in der Arbeitswelt. Und dann kommen sie raus und treffen eine Fabrik, dann kommt es gut. Und es gibt noch die Fabriken oder die Firmen, die so funktionieren. Aber wenn sie nicht so etwas treffen, dann sind sie dann überfordert, oder? Weil das ist nicht das, was sie trainiert haben. Und ich würde sagen, dass das gelingt, dass man dort aus dem rauskommt. Das kann man nicht auf die Lehrpersonen abwälzen, weil sonst müssen die immer bessere quasi Schauspieler werden für die Welt draussen. Die müssen erklären, wie es da draussen ist. Und dann klönen die, oder die sagen, nein, wir schaffen das nicht, weil wir müssen jetzt eine komplexere Welt in die Schulzimmer reinbringen, krampfhaft, dann braucht man immer mehr Schauspieler und es gibt Überlastung. Also der einzige Weg, den ich sehe, ist eigentlich, man muss das Tor von der Schule öffnen in beiden Seiten. So, vielleicht sogar so weit, dass es fast nicht mehr als Schule erkennbar ist. Also es muss die Erwachsenenwelt in die Schule hineinkommen. Ganz viele Erwachsene, die nicht Lehrer sind. Und ganz viele Kinder, die in der Schule sind, müssen rausgehen aus den Schulhäusern. In die echten Erfahrungen, die draussen passieren. Und dann gibt es vielleicht einen riesen Strom rein und raus. Und die Frage ist, vielleicht gibt es schon noch so etwas wie Schule, wo man sagt, dort trifft man sich am Morgen und so. Aber nachher werden die Grenzen, die müssen verfließen. Und dann, denke ich, sind wir mit dem Lernen so weit, dass man kann sagen, ja, jetzt lernt man wirklich miteinander und ist dann einfach auch durch das ganze Leben verteilt. Dass man nicht nach der Schulzeit sagt, so, jetzt ist abgeschlossen, jetzt gehen wir nicht mehr in die Schule. Sondern die Erwachsenen dann auch weiterfahren. Also so könnte man es vorstellen, als, eben als abstraktes Konstrukt noch, wie das es konkret ist. Da müssen wir noch ein bisschen tüfteln als Gesellschaft. Ja.
Genau, also wir alle sind irgendwo in Verantwortung, für dass die Veränderung kann stattfinden wahrscheinlich.
Mhm.
Wenn wir noch einmal zurück zu dir kommen, so gegen Schluss, was hast du noch für Pläne oder hast du noch Pläne, Visionen, die gerade anstehen oder wo irgendwo schweben?
Ja, es geht eigentlich in eine ähnliche Richtung jetzt von dem. Also ich gerne so grössere Gesellschaftsentwürfe oder irgendwie, ich tue mir gerne überlegen, wie müsste eine Gesellschaft sein, dass es gutes und schönes Aufwachsen gibt für Kinder und Jugendliche, dass sie sich entfalten können. Wie können sich Erwachsene entfalten? Wie können sich auch Lehrpersonen entfalten, die auch irgendwo gefangen sind oft in diesen Strukturen? Und da bin ich auf verschiedenen Ebenen mit Leuten dran, oder sehr lokal, dort wo ich wohne, in Baub und Umgebung und Baubberg und so, zum überlegen, wie müsste das Wohnen aussehen, wie müsste das Arbeiten aussehen und die Freizeitgestaltung oder das Leben, wie muss das Lernen aussehen, dass es im Dorf, in der Nähe so Strukturen gibt, wo einander gut tut, wo der Beziehung gut tut und wo möglichst viele Leute in ein gelingendes Leben hineinkommen. Und am liebsten habe ich das eben, oder ich habe das Gefühl, es muss sehr lokal sein, weil es in einer verteilten Form, wenn wir das ganz viel umeinander reisen, das tut uns nicht gut und der Umwelt nicht gut. Das heisst, wir müssen wie im Dorf innen schauen, wie können wir die Strukturen bauen. Mit vielleicht ein bisschen Inspiration, wie es vor 200 Jahren auch schon war, aber die negativen Sachen müssen wir weglassen. Und ein bisschen transformieren in eine Zeit, wo Digitalisierung eine Realität ist und wir die Industrialisierung durchgelebt haben. Wie sieht jetzt so das Dorf aus? Und da bin ich immer wieder ein Projekt dran, immer wieder so ein bisschen Pionierprojekt. Hoffe immer auch, dass Leute auch die Ideen und Konzepte aufschnappen und es noch besser machen als ich oder das weiterentwickeln und es grösser wird. Ja.
Also so das Teilen, weitergeben, nicht irgendwie etwas für dich behalten, ich glaube etwas, was schon auch so ein bisschen in der Welt ist, also etwas erreichen und das nachher alles erfolgt, das ist nicht dein Ziel, sondern das so weitertragen.
Ja, und die Welt verändern ist einfach auch ein bisschen ein Krampf und das ist echt besser, wenn man miteinander das macht. Wenn es so etwas Grosses wie Bildung und Schule und Gesellschaft oder Arbeitswelt, das ist es ist blöd, wenn man das allein probiert oder noch versucht, ein Patent drauf zu machen oder so. Ich has gerne, wenn man kann Sachen eben wie ein Co-Learning oder Co-Working oder Community oder eben neue Formen ausprobieren und nachher teilen mit anderen und dann findet wieder jemand anderes Puzzleteil und kann es weiterentwickeln und vielleicht an einem anderen Ort, wo man nie herkommen will, das versucht umzusetzen und dann dort wieder etwas herausfindet. Das ist das, was mich reizt, nicht eine Riesenorganisation aufzubauen, sondern echt wie Inspiration können geben für andere, die es dann vielleicht grösser und noch besser machen.
andere inspirieren, das klingt doch nach einem super fast Schlusswort. Ganz zum Schluss noch, gibt es noch etwas, wo wir noch hätten sollen darüber reden oder wo du noch gerne hättest darüber geredet?
Ich glaube, das ist gut so. Ich finde es einfach genial, so die Geschichten, die da entstehen, oder dem, was du ja jetzt so nachgehst mit Zukunftshelden, irgendwie zu sehen, was für Biografien sich entwickeln, auch mit dem Podcast, oder nimmt mich dann auch Wunder, eben wie die Jugendlichen, wo die in 15 Jahren stehen, und vielleicht kannst du die zwischendurch mal schnappen für das Mikrofon und schauen, ja, wo hat jemand auch etwas entdeckt, wie Leben kann funktionieren, wie wirklich das gelingt, und hoffentlich ein bisschen flächendenkender und andere auch anstecken. Und ja, da bist du auch ein Vorbild, und auf dem Weg, wie das geht. Ich durfte leider nicht so viele Fragen an dich stellen, habe ich als Anweisung bekommen im Podcast, weil es da so um mich geht. Aber genau, nach off-Microphone würde ich dich dann noch ein bisschen ausquetschen.
Wunderbar. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen
hast. Ja, merci dir, Ben.
Das war es für heute. Wenn du Fragen hast oder Anmerkungen zu diesem Podcast, darfst du mir gerne schreiben an ben@zukunftshelden.ch. Schön, dass du dabei warst. Wir hören uns. Bis gleich.